Ich lese aus der Apostelgeschichte 16, als das Evangelium von den Aposteln, vom Paulus und seinem Begleiter Silas, nach Europa hinübergetragen wurde. Er kam in die Stadt Philippi, im Osten der heutigen griechischen Provinz Mazedonien. Und dort kam es zum Aufruhr, zur Verfolgung der Evangeliumspredigt. Und wir lesen nun von Vers 23 ab. Nachdem man Paulus und Silas hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu den Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in das Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Da steht so viel drin in dem Abschnitt. Ich will heute Morgen nur über den ersten Teil reden. Es gibt tatsächlich Augenblicke, wo Menschen nicht mehr glauben können. Vielleicht denken Sie, ich hätte kein Verständnis dafür. Ich habe viel Verständnis dafür. Wenn Sie miterleben, wie plötzlich eine Frau ihren Mann verliert an einer ganz heimtückischen Krankheit, die sagt Ihnen dann, ich kann jetzt nicht mehr glauben. Ich habe jetzt niemand mehr, mein Mann ist weggerissen. Oder ein Geschäftsmann, der durch Tricks und Machenschaften über Nacht alles verloren hat und bankrott ist. Und dann steht er vor Ihnen und sagt, ich kann nicht mehr glauben, was wollen Sie denn erzählen? Sie können jetzt die Liste beliebig fortsetzen. Sagen, ich verstehe, wenn Menschen heute sagen, ich kann nicht mehr glauben. Wenn Sie die Bilder sehen vom Bürgerkrieg, das in Jahrzehnten angesparte Haus ist abgebrannt. Oder wenn eine Mutter vor dem zerfetzten Leichnam ihres Kindes steht. Vor ein paar Wochen hätten wir nicht gedacht, dass das sich so erfüllt in Ruanda mit den weit über 100.000 Toten. Dass da Menschen sagen, ich kann nicht mehr glauben, wenn der Wirbelsturm eine windschiefe Hütte einfach mitreißt, der ganze Besitz einer Familie, wenn ein Erdbeben alles zerstört. Auch unter uns sitzen manche, die ganz Schweres durchmachen. Und darum noch einmal, ich kann verstehen, dass Leute sagen, ich kann nicht mehr glauben. Aber eins verstehe ich nicht. Warum gibt es überhaupt noch Leute, die glauben können? Also das mit dem Nichtglauben, das verstehe ich prima. Das ist sogar meiner Art entsprechend. Aber wie ist das überhaupt möglich, dass es in dieser Welt noch Menschen gibt, in dieser unheimlichen Welt, wo so viel Schweres geschieht, wo der Tod wütet und Krankheiten toben und Unrecht ist und wo Menschen Gemeines tun? Wie gibt es da überhaupt noch Menschen, die glauben können? Sind das vielleicht besonders naive Leute, die nie nachdenken? Das meinen auch manche. Oder sind das Leute, die eine Glückssträhne haben, Sonntagskinder, die eben immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen? Nein, dass Menschen glauben, gibt's nur einen Grund. Das Wunder des Heiligen Geistes. Anders hat noch nie einer glauben können. Wenn Sie allein mit Ihrem Verstand und mit Ihren Ideen glauben wollen, da tasten Sie im Nebel mit der Stange. Das ist wie wenn Sie mit Ihren Händen was greifen wollen und da ist nichts. Da stehen Sie plötzlich auf einem Boden und Sie spüren, da wackelt unter meinen Füßen alles ohne Heiligen Geist. So, jetzt möchte ich aber diese Geschichte mal mit Ihnen angucken. Was war da bei den beiden Boden des Evangeliums alles zusammengebrochen? Wie sie nach Europa hinüberkamen, fing eigentlich alles ganz gut an. Es bildet sich eine Gemeinde mit der Lydia. Aber dann brach der Widerstand auf und sie kommen in die Verfolgung hinein. Sie haben gar nichts falsch gemacht. Man fragt sich ja, warum passiert das denn so bei der Verkündigung des Evangeliums, dass die sich da so wehren gegen das Wort des Paulus und des Silas? Die Welt ist doch so tolerant für alle möglichen Spinnereien und komischen Glaubensinhalte, die irgendeiner verzapfen kann. Warum regen sie sich denn da so auf? Ganz klar, das Evangelium, das Paulus predigt, ist nicht eine Lehre. Vielleicht meinen Sie das auch immer, da müssen Sie aufhören, es ist nicht eine Lehre, sondern das ist eine Lebensweise, steht genauso in dem Abschnitt davor. Ein Verhalten, ein Tun, das erfordert Gehorsam. Da wird man genötigt, sein Leben umzustellen und an der Stelle spüren die Menschen, das ist nicht so etwas, was man da im Ohr reinlassen kann und drüben wieder rauslassen kann, sondern dieses Wort fordert Gehorsam. Und dann sagen sie, nein, wir wollen das nicht, das ist keine Weise, die Römern ziemt. Es spielen noch ein paar andere Momente mit, es ging um viel Geld. Übrigens ging es auch um dunkle Mächte, um dämonische Mächte. All das war eine merkwürdige Mischung. Es gibt gar kein richtiges Gerichtsverfahren, man schiebt die Boten des Evangeliums einfach auf die Seite, sperrt sie ein und dort sitzt so ein ganz willfähriger Kommandant des Gefängnisses und wie der das Befehlswort kriegt, passt gut auf, dann macht er noch hundertprozentig seine Arbeit und sorgt dafür, dass Paulus und Silas ganz besonders stark gefoltert und misshandelt werden, ohne Gerichtsurteil. Sie wissen doch, das ist ein alter Pädagogenspruch, wenn man einen unschuldig schlägt oder straft, dass man sagt, so, dann weißt du wenigstens, wie du erst kriegst, wenn du was anstellst. So, also, der hat einfach die auf jeden Fall mal auf Verdacht schon hart angepackt und hat gesagt, das macht gar nichts, wenn ich denen in die Augen schaue, dann weiß ich schon, dass die es verdient haben. Jetzt frage ich Sie, was mag wohl im Herzen dieser beiden Männer vorgegangen sein? Sie sind hineingespannt in dieses Marterwerkzeug, in diesen Folterblock. Der Rücken gespannt, von den Schlägen ist alles blutig, bis tief ins Fleisch hinein. Das schmerzt unheimlich. Das ist so schrecklich, wenn man da das alles erleiden muss. Man fragt sich ja unwillkürlich, wie ist denn das überhaupt möglich, dass Menschen sowas tun? Menschen. Das waren doch sicher ganz liebe Ehemänner, auch der Gefängniskommandant. Bittere, brave Leute. Und plötzlich wie verwandelt. Was steckt da alles in einem Menschenherzen drin? Wenn nur die Umstände so sind, also das wäre ein Predigtthema für sich, das will ich heute gar nicht reinnehmen, aber die Bibel ist so gut, wenn sie das uns immer wieder zeigt, wie unheimlich dunkel es da aussieht in dieser Nacht. Und wenn Sie sagen, ich kann nicht mehr glauben, dann wünschte ich, Sie würden nicht mehr glauben an das Gute im Menschen. Wir sehen ja immer wieder unsere lieben Kinderchen mit ihrer süßen Art, aber dass das Menschenherz, wie die Bibel sagt, böse ist von Jugend an, müssen Sie wissen. Wenn Sie sagen, ich kann nicht mehr glauben, dann sollen Sie auch nicht mehr glauben, an die allgemeine Gerechtigkeit, die gibt's nämlich gar nicht. Und sie sollen gar nicht glauben an den Optimismus, dass sich alles doch bessert und vielleicht schon morgen ganz anders wird. Das stimmt ja gar nicht. Wenn sie einmal in die Mühlen geraten, dann sind sie unten drunter und dann gehen die anderen hemmungslos über sie hinweg. Und die Bibel hilft ihnen, von allen möglichen Irrglauben frei zu werden. Was ist dann mit dem Glauben an die Mitmenschlichkeit? Es gibt ja glücklicherweise Mitmenschlichkeit, aber sie reicht nie hinter diese dunklen Gefängnismauern. Ganz selten sind Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Und die finden sie nie in den KZs dieser Welt. Und die finden sie nie dort, wo Menschen Unrecht leiden. Und dann sind die allein und sehen nur die harte Hand von Menschen, die sie auf die Seite schieben. Hat nicht auch Paulus und Silas in dieser Nacht mit der Frage gerungen, wie kann Gott das zulassen? Besonders schwer wird es ihm ja gefallen sein. Er hat doch Gott dienen wollen, Paulus. Und jetzt auf einmal, warum? Geht Gott so mit seinen treuesten Leuten um? Ja. Und vielleicht hat ihn auch die Frage beschäftigt, die viele von uns heute umtreibt. Wenn man richtig glauben würde, dann würde man Wunder erleben. Oder vielleicht müsste man nur länger beten, dann würden die Gefängnismauern schon aufspringen. Es gibt ja viele Dinge, die uns im Glauben mürbe machen und nichts davon ist wahr. Es gibt auch manche, die sagen, die Christen müssen erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Wer diesen Spruch noch immer auf den Lippen hat, und das ist ein Spruch, den ein Nichtchrist, ein Atheist erfunden hat, der Nietzsche, die Christen müssen erlöster aussehen, der hat noch nie Anfechtungen erlitten. Ich bin vielen treuen Christen begegnet, die nicht mehr erlöst aussehen konnten, weil sie tief durchs Leiden gegangen sind. Und das kann auch ein Christenweg sein. Und Paulus und Silas sehen in dieser Nacht gar nicht erlöst aus, mit ihren zerschlagenen Rücken. Und in solchen Stunden, da ist in uns auch, und das darf ich mal sagen, weil man da mitfühlen kann, das Gerechtigkeitsgefühl so tief erschüttert. Und das geht ja in uns so spontan, dass wir reagieren und uns auflehnen, ereifern und sagen, wie kann das geschehen, warum gerade ich? Und dann klagen wir an. Paulus war ja noch römischer Bürger, es war sogar ein ganzer Justizirrtum, was ihm da widerfahren ist. Durfte er gar nicht sein. Und dann in den verletzten Gefühlen, da kann man so bitter reagieren. All das ist klar, das ist Menschenart und man kann sich im Eifer verzehren und im Zorn. Und dann kommt die Wehleidigkeit und die Bitterkeit und die Ungeduld und man sagt, ich halte das nicht mehr aus. Und wenn der Paulus und Silas bloß drüber nachdenken, wie sollten das werden morgen? Und wenn die weitermachen mit ihrer Folter, die Angst vor den Schmerzen, das ist das Schlimmste. Und da wird man ganz mürb. Und dann verliert man seinen Glauben. Ich kann nicht mehr glauben. Also jetzt ist genug. Also jetzt müssen Sie mir es abnehmen. Ich kann verstehen, dass Menschen sagen, ich kann nicht mehr glauben. Auch gläubige Leute können in die Krise kommen. Das ist ganz normal. Darum ein zweiter Punkt, wie kann man überhaupt glauben? Wie kann man überhaupt glauben? Es ist ein Wunder des Heiligen Geistes. Kennen Sie den Heiligen Geist? Jetzt wollen wir einfach mal nachdenken, was sagt die Bibel über den Heiligen Geist? Es ist nichts beschrieben in dieser Geschichte von Kennzeichen des Heiligen Geistes, die anderen Leuten wichtig sind. Steht nichts da von Zungenrede, steht nichts da von Superpower, steht nichts da von Zirkuswundern, steht nichts da von irgendeinen erregenden Zuständen. Was ist denn der Heilige Geist? Als Jesus vom Heiligen Geist sprach, und jetzt müssen Sie gucken, dass Sie sich an die Worte Jesu halten, wenn er kommen wird, wird er mich, Jesus, verklären, sagte Jesus. Verklären heißt hell anstrahlen, groß herausbringen. Und das passiert um die Mitternacht, lobten Paulus und Silas Gott. Auf einmal erkannten sie, Jesus ist da. Und das ist ein Wunder des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird mich verklären. Oder wenn Sie die Losungen am Donnerstag aufmerksam gelesen haben, das war ja das Wort Der Heilige Geist wird euch erinnern an all das, was ich euch gesagt habe. Sagt Jesus, an all meine Worte. Und das passierte um die Mitternacht. Und das ist Wunder. Die Schmerzen waren da. Die Gefühle waren aufgewühlt. Sie fühlten sich verlassen und plötzlich kommt ihnen in Erinnerung: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Eure Haare auf dem Haupt sind alle gezählt. Fürchtet euch nicht. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Und der Geist Gottes macht das immer mehr. Durch unser Denken hindurch, durch unser Innerstes, da kommt ein Friede. Sie können es nicht erklären. Das ist Wunder des Heiligen Geistes. Wie kann man überhaupt glauben, dass plötzlich Menschen ihrer ganzen Not mit ihren verwundeten Gefühlen durchblicken und sagen, dann ist er also da. Sein Geist, sein Heiliger Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ich stehe in seiner Hand und es kann jetzt nichts mehr geschehen. Ich bin bewahrt und behütet. Und in seiner Regie löst er das, was mich heute bekümmert. Und ich weiß nicht, wie er es macht, aber ich lasse ihn tun. Er ist der Herr und es untersteht alles seiner Kontrolle. Und das mittendrin in diesem Gefängnis, in dieser Zelle, wo so oft gehöhnt, gespottet, gelästert, geflucht wurde, singen sie plötzlich Kantate im Knast. Ganz wunderbar. Da singen sie die Loblieder und wissen Sie, dass Gott das genau wollte. Die Mitgefangenen hören das. Wie sollen diese Gefangenen das sonst hören? Ich habe es Ihnen früher mal erzählt, auf einer Äthiopienreise, wo die Nachricht kam, dass eine Gemeindeälteste verhaftet wurde und ich ganz betroffen war. Da ist man daneben und kann nichts tun. Damals in der Zeit des marxistischen Regimes, da sagte dieser Gemeindeleiter, was denkst du, was jetzt in dem Gefängnis los ist? Von morgens bis abends erklingen die Lieder. Es ist wunderbar, wenn Christen das merken. Darum muss ich reden, darum muss ich singen, dass es die Elenden hören und sich freuen. Das ist das Große an der Bibel, dass sie uns das deutlich macht, wie der Geist Gottes plötzlich mitten in der Dunkelheit des Lebens, in den Ängsten und Nöten mir den Blick frei macht, dass ich glauben kann. Der Zuspruch des Glaubens durch das Wort, es geht übers Hören, nicht übers Sehen, übers Hören des Wortes, die Erinnerung, Jesus ist da und ich darf ihm vertrauen, dass er auch meine ganze Not irgendwo lösen kann. Und auf einmal müssen all die Gefühle und die Bitterkeit und der Hass muss weichen. Da müssen wir aufpassen, dass der in ihrem Leben, in ihrem Herzen nicht zieht und sagt, weg! Ich möchte den Frieden Gottes jetzt haben und schmecken. Es sind viele von Ihnen, sagte ich vorher schon, die sind in solchen Nöten, wo man eigentlich nicht mehr glauben kann. Und da ist wichtig, dass Sie viel Bibel lesen. Sie müssen viel das Wort Gottes hören, wo Ihnen die Gestalt Jesu groß wird. Und Sie sagen ganz gleich, auch wenn in meinem Leben ich die ganz anderen Erfahrungen mache, die ja Jesus auch gemacht hat. Von den Tücken der Menschen, von dem Unrecht und von dem Bösen, das geschieht. Ganz am Ende der Bibel ist eine ganz große Schau und da wollte ich, dass Ihr Blick immer wieder hängen bleibt. Und dass Sie durchblicken durch all das, was in dieser Welt geschieht. Johannes selber im Straflager sieht plötzlich in einer großen Schau einen Thron und dann beschreibt er bloß noch der auf dem Thron saß. Der ewige, lebendige Gott. Und um den Thron standen die Ältesten und sie werfen ihre Kronen in den Staub und singen ihre Loblieder, Gott zu ehren. Wenn wir heute unsere Lieder singen, dann wollen wir schon einstimmen in diesen ewigen Lobgesang. Aber da geht das weiter in Offenbarung 4 und 5, wie da plötzlich der auf dem Thron saß, ein Büchlein in der Hand hatte. Und dieses Büchlein ist versiegelt und in diesem Büchlein ist der Ablauf der Weltgeschichte beschrieben. Und Johannes sagt, wer kann denn dieses Büchlein öffnen? Ich möchte wissen, wie geht die Sache hinaus? Das hat ihn ja selbst bekümmert, so wie Sie ungeduldig sagen, wie wird das ausgehen mit meiner Krankheit, mit den Nöten, die mich belasten, mit den Schwierigkeiten, in die ich hineingestellt bin. Und dann kann niemand dieses Büchlein öffnen, weil die Siegel da drauf sind. Und dann kommt ein Engel und sagt zu dem Johannes, weine nicht. Es hat überwunden das Lamm, das erwürgt ist. Bild für den gekreuzigten Jesus. Und dann kommt dieses Lamm, das sind alles bloß chiffrierte Bilder, und öffnet dieses Büchlein. Und das darf ich Ihnen sagen, Ihre Lebensrätsel sind vor Jesus alle geöffnet und geklärt. Und das macht Sie ruhig und getrost. Sie dürfen alle Ihre Sorgen in seine Hand überlassen. Und dann auf einmal stimmt dieser Chor in Offenbarung an. Das Lamm, das erwürgt ist, ist würdig zu nehmen. Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und darum können wir nicht schweigen. Christen sehen doch auch die Missstände der Welt. Aber das ist immer unser Thema. Wir reden von der zukünftigen Herrlichkeit. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Darum glauben wir. Jetzt immer wieder eine Schwierigkeit, dass wir in der Not nicht mehr glauben können und auch nicht mehr singen können. Dann sagen sie, ich kann nicht mehr singen. Am Grab, ganz häufig, wenn man sagt am Grab, singen wir noch einen Vers, sagen meist die Angehörigen, ach bitte nicht. Lassen Sie Orgel was spielen. Und ich sage immer wenigstens, wenn es Leute aus der Gottesdienstgemeinde sind, dann müssen wir singen am Grab. Gerade dann, weil so ein Kloß im Hals drin steckt, müssen wir das Lob Gottes in diese Welt hineinsingen. Herr, tue meine Lippen auf, nimm du die blockierenden Bremsen weg, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Ich will doch singen, singen, gerade weil in dieser Welt es oft so trostlos und traurig ist. Aber wenn man nicht sehen kann, ich will ganz bewusst nur über den ersten Teil dieser Haftzeit von Paulus und Silas predigen, nicht, dass sie sonst nachher sagen, ja, aber das Gefängnis ist ja dann aufgegangen und die Türen mussten plötzlich die Gefangenen freigeben. Sie haben ja vorher gesungen und das ist so wichtig. Davon bin ich überzeugt, dass Glaubende einmal vom Tode frei werden und hineingehen in die Herrlichkeit mit einem neuen Leib der Verklärung. Aber das sehen wir erst später. Jetzt sehen wir nur das andere, so wie Paulus und Silas auch nur sehen, was ihnen Anfechtung macht und was ihnen so schwer ist. Ich höre immer wieder, wie Christen sagen, aber ich sehe nichts. Und da beten sie immer wieder, Herr, gib mir doch ein Zeichen. Und er gibt ihnen kein Zeichen. Das macht unser Herr ganz absichtlich. Sie erinnern sich an ihre Kinderzeit, wenn da immer eine Tante kam. Sie hatten auch so eine liebe Tante und die hat immer was in ihren Täschchen gehabt. Dann sind sie drauf zugesprungen und da wussten sie schon, in der Tasche und der Tasche steckt's. Die Tante hat sie wahrscheinlich gar nicht so interessiert, wie die Sachen, die sie mitgebracht hat. Gott will uns von solch einem falschen Denken befreien, dass wir ihn nur lieben als einen Lieferanten für das Glück. Das ist ganz erschütternd. Horchen Sie sich mal um, wie stark das auch die Gespräche der Christen bestimmt, ob ich glücklich bin. Sie sorgen sich nicht, ob ihr Leben Frucht bringt. Sie sorgen sich vielmehr, ob es ihnen gut geht. Und deshalb kann uns Gott manchmal sehr viel wegnehmen, so wie er seine Boten auch durch die Leiden geführt hat, auch an Paulus und Silas. Und es war das Erlebnis in der ersten Stadt Europas, dem späteren christlichen Abendland. Feindschaft, Hass, Ablehnung und Leiden. Und sie sehen und spüren nichts. Aber wie kann man dann denn im Glauben festbleiben? Da will Gott sie festmachen. Nicht, dass sie ihm glauben, weil es ihnen so gut geht und weil sie heute satt sind und weil sie vielleicht heute halbwegs gesund sind. Nicht darum glauben wir, sondern weil der Heilige Geist uns einen Blick geben will. Jetzt, was steht in der Mitte dieser Kirche? Kein anderes Bild als das Kreuz. Das ist kein Zufall. Jesus Christus starb für mich, weil mein Leben voller Versäumnisse und Schuld ist und ich vor ihm nur bankrott bin und das mit meinen guten Taten gar nicht abdecken kann, was das Manko ist. Und dann hat Gott seinen einzigen Sohn für mich dahingegeben und hat ihn geopfert. Und der Grund, warum wir singen, das ist der Grund, liegt da am Kreuz. Weil da der Sohn Gottes für mich starb. Und das gilt ganz gleich, was auch in dieser Welt Schweres über mich hereinbrechen kann. Das ist darin festgemacht, ich gehöre dem ewigen Gott und für immer. Und er löst meine Fragen, wie schwer sie auch sind.
Und alles, was mich heute auch niederdrückt und traurig macht, darf mich nicht niederdrücken, weil das größer ist. Gott ist für mich, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Lassen Sie sich das Kreuz Jesu vom Heiligen Geist richtig erhellen, dass Sie auch, ich weiß nicht, ob Sie im Knast gerade sitzen, aber vielleicht in der Schwermut oder vielleicht auch misshandelt oder mit einem zerschlagenen Körper, sagen, ich habe den freien Blick. Das Wort, das mir zugesprochen ist und das ich verstehen darf, wo der Herr bei mir ist und mir das sagt. Und das ist viel stärker als alles Unrecht. Ich habe mich heute Morgen gefreut, dass das im Losungsbüchlein steht als Liedvers. Mein Herze geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freud und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesu Christ. Das, was mich singend macht, ist, was im Himmel ist. Amen.